Die Subscribe ist ja immer auch dazu da, zu lernen von den Erfolgreichen, die von der kleinen Bühne bis zur großen Bühne es geschafft haben mit dem Podcast. Und deswegen ist uns eine besondere Ehre, dass heute die eine Hälfte von Methodisch Inkorrekt da ist, hinter mir versteckt. Nicolas mit 12 Jahren Lessons Learned und was ihr alles tun müsst, um auch so einen großen Podcast zu bekommen.
Ja, gucken wir mal.
Deine Bühne, Nicolas. Und einen schönen Applaus für ihn.
Ja, vielen Dank. Ist für mich wirklich was Besonderes. Ein paar Jahre her, dass ich auf was Subscribe war, leider, aus verschiedenen Gründen. Und es fühlt sich schon wie so ein Klassentreffen an. Man freut sich dann doch wieder da zu sein oder wie so ein Familientreffen. Also ein Familientreffen nur mit den coolen Leuten natürlich. Wobei, als ich heute Morgen hier reingekommen bin, gestern war ich noch nicht da, heute Morgen reingekommen bin, sofort einen meiner großen Vorbilder, Stefan Schulz, getroffen, so gleich mal so ein bisschen Smalltalk gemacht. Das allererste, was er mir sagt, ist, das, was ihr da macht im Podcast, dafür braucht man euch bald nicht mehr. Das macht alles die KI, sogar besser. So wird man hier begrüßt. Sehr, sehr schön. Danke, Stefan. Da sprechen wir aber gleich nochmal drüber. Da habe ich vielleicht auch nochmal einen Take zu. Also für die Leute, die mich nicht kennen, Nicolas Wörl, ich bin Physiker an der Universität Duisburg-Essen, aber auch Podcaster bei Methodisch Inkorrekt eben seit 10, 11, 12 Jahren. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, womit ich mich ziemlich identifiziere. Das hätte ich nicht gedacht, dass das irgendwann so einen Raum in meinem Leben, in meiner Karriere einnimmt. Aber Podcasting ist schon was mit euch macht. Also nicht nur die Leute auf der anderen Seite mit den HörerInnen, sondern auch mit den Leuten, die ins Mikrofon sprechen. Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und was ich spannend finde, ich habe mir wenig Gedanken gemacht am Anfang, was ich am Podcasten so toll finde. Aber so über die Jahre habe ich festgestellt, egal was mich interessiert hat in meinem Leben, ich komme immer wieder zurück zu dem gleichen kleinsten gemeinsamen Nenner. Was mich im Moment zum Beispiel interessiert, ist Fotografie. Und das hier sind Fotos von einem Menschen, Phil Penman heißt er, der macht Street Photography. Und was mich hier fasziniert, was mich hier wahnsinnig anspricht, ist der Moment, der festgehalten wird, also die Echtheit des Moments. Und das ist etwas, was ich auch am Podcast immer wieder besonders finde, dass wir Gespräche konservieren können, dass wir Momente festhalten können, und zwar Gespräche mit all ihren Nuancen. Also nicht nur die Fakten, nicht nur die Botschaften, nicht nur die reinen Sätze, sondern auch die vielen kleinen Nuancen, die Emotionen, die Insprache mitschwingen. Phil Penman ist hier so ein Beispiel, weil er hat oder macht Street Photography, und auf der rechten Seite zum Beispiel, das seht ihr wahrscheinlich sofort, ist ein Foto von 9/11. Also es ist auch noch ein extrem besonderer Moment, der da festgehalten wurde. Das finde ich spannend. Was ich hier noch spannend finde, und das bringt mich jetzt zu dem eigentlichen Thema meines Vortrags, ist, wenn man ein bisschen gemein, also Phil Penman ist ein Künstler, ne? Mir steht nicht zu, ihn zu kritisieren, aber man könnte natürlich sagen, wenn man auf der rechten Seite sich das Foto anguckt, naja, so technisch ist das jetzt nicht so super. Also der Baum ist angeschnitten, das eigentliche Objekt, die Personen, die sind viel zu klein auf dem Bild, ein bisschen unscharf ist es auch. Darum geht es aber nicht. Ne? Es geht um den Moment. Das Besondere an diesem Bild ist der Moment, der festgehalten wurde. Er hält sich eben nicht an all die Regeln. Das kann er in dem Moment auch nicht. Und warum erzähle ich euch das? Weil Phil Penman neulich noch ein Zitat, ich glaube bei Threads oder wo auch immer, habe ich dieses Zitat gefunden. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Er hat gesagt, if anyone ever tells you, you have to do it a certain way, walk away. They are hurting your creativity. If we all just followed rules, we would not have seen any of the advancements in life that we have seen. Ich glaube, das hier, das will ich diesem Vortrag voranstellen. Ich werde euch jetzt ein paar Sachen sagen, die ich gelernt habe, aber ich weiß nicht, ob das nochmal so funktioniert. Ich wollte es aber trotzdem voranstellen, also diesen Satz, weil es das ist, was mir wahnsinnig auf die Nerven geht, wenn wir über andere Podcast-Konferenzen sprechen. Podcast-Konferenzen, wo euch dann erzählt wird, dass es das eine Rezept gibt, wie man einen erfolgreichen Podcast macht. Macht mich wahnsinnig. Deswegen liebe ich die Subscribe, weil es unterschiedliche Wege gibt. Unterschiedliche Wege, die hier aufgezeigt werden und wo ihr euch dann aussuchen könnt, welchen Weg ihr gehen wollt. Dennoch werde ich euch jetzt 12 Dinge sagen, die ich glaube gelernt zu haben. Aber die große Disclaimer, glaubt dem Mann nichts. Ihr müsst euren eigenen Weg finden. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass methodisch inkorrekt so nicht nochmal funktionieren würde. Es war der richtige Zeitpunkt, es war der richtige Moment, aber nochmal wird das nicht funktionieren. Es war eine gute Idee. Zwei Typen reden, also zwei Typen war keine gute Idee, aber zwei Typen reden über Wissenschaft gab es damals so eben noch nicht. Nicht so, wie wir es gemacht haben, dass wir eben nicht aufgesetzt waren und gesagt haben, okay, hier kommt jetzt dieser akademische Pathos, sondern dass wir einfach so gesprochen haben, als würden wir über Fußball oder irgendwas anderes sprechen. Das war unsere Idee und das ist das Erste, was ich euch mitgeben wollen würde, ist findet eure Stimme. Und damit meine ich natürlich nicht nur so die akustische Stimme, sondern da steckt viel mehr hinter und das habe ich hier zusammengefasst. Was ist euer Thema? Was ist das Thema, über das ihr eine längere Zeit sprechen könnt und wollt natürlich auch? Wo habt ihr Expertise, dass es einen Wert hat, dass ihr dazu einen Podcast macht? Ich bin nicht so ein großer Freund davon, irgendwas zu kopieren, inspirieren vielleicht noch, aber kopieren, also methodisch inkorrekt jetzt nochmal zu machen, nochmal zwei Typen irgendwo hinzusetzen, die ganz locker über Wissenschaft sprechen, wird nicht funktionieren. Damals gab es das noch nicht, dass wir also wie von der Straße mit einem Bier in der Hand über diese ernsthafte Wissenschaft gesprochen haben. Dafür war damals die Zeit da. Jetzt wird es nicht mehr funktionieren. Also es funktioniert noch, weil wir natürlich diese Hörerschaft haben, aber nochmal anfangen würde, glaube ich, nicht funktionieren. Und letztens, oder der letzte Punkt, die Frage, wer seid ihr eigentlich oder wer wollt ihr sein in diesem Podcast? Wieder dem Beispiel mit methodisch inkorrekt. Wir wollten eben nicht diesen akademischen Pathos haben und alles erklären können. Um Himmels Willen, wir wollten, also ich meine, der Titel methodisch inkorrekt zeigt es schon, wir wollten von Anfang an sagen, wir werden Fehler machen und es ist auch gut. Das Entscheidende ist, wie gehen wir mit diesen Fehlern um? Lernen wir selber daraus? Da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen. Ich bin davon überzeugt, dass das auch viel für Vertrauen in die Wissenschaft bewirkt, wenn man sich fehlbar zeigt. Aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil das ein wichtiger Punkt ist. Der zweite Punkt, der ist auch noch ein bisschen trivial, muss man sagen, aber trotzdem, wenn ich Workshops zur Wissenschaftskommunikation und insbesondere Podcasts in Wissenschaftskommunikation mache, dann weise ich immer wieder darauf hin, die Regelmäßigkeit und die Konstanz ist extrem wichtig. HörerInnen mögen Verlässlichkeit. Mich hat es sehr beruhigt, ich habe irgendwie vor zwei Tagen mal bei Mastodon gefragt, was denkt ihr ist wichtig für einen erfolgreichen Podcast, wie wird ein Podcast erfolgreich? Und haben relativ viele auch das gesagt, was ich eben auch hier sage, diese Konstanz, diese Regelmäßigkeit ist wichtig. Ich dachte immer, das ist so ein komischer Fetisch von mir, weil ich immer, wenn ich ein neues Hobby habe in meinem Leben, kennt ihr wahrscheinlich auch, dann gucken wir als allererstes, gibt es dazu einen Podcast? Und mein wichtigstes Kriterium ist es, publiziert dieser Podcast regelmäßig. Denn ich hänge mein Herz nicht an einen Podcast, der damit leichtfertig umgeht. Also ich will dann auch bedient werden. So. Also das ist meine Forderung als Hörer. Da muss dann auch wirklich Woche für Woche oder alle zwei Wochen eine neue Ausgabe kommen. Sonst suche ich mir was Neues. Das kann man natürlich als Produzent sagen. Das ist aber eine ganz schöne Herausforderung. Also wirklich Woche für Woche abzuliefern. Wie macht man das? Und da würde ich sagen, das ist noch der Bonustipp. Sorry. What's your why? Fragt euch mal, was treibt euch denn eigentlich an? Was motiviert euch, morgens aufzustehen? Oder was motiviert euch zu kommunizieren? Das ist zum einen, also in diesem Fall habe ich so genannt, was ist eure Leidenschaft und was ist euer Ziel? Die Leidenschaft ist das Thema, würde ich sagen, bei mir. Die Naturwissenschaft ist meine Leidenschaft und ich arbeite gerne in der Naturwissenschaft, aber ich rede auch gerne darüber. Und was ist das Ziel? Naja, ich musste irgendwie versuchen, oder ich wollte in der Wissenschaft als Ökosystem, da wollte ich unterkommen. Ich wollte in der Forschung bleiben. Ich wusste aber gleichzeitig, eine Professorin werde ich nicht. Also ich bin eigentlich fachlich zu schlecht. Was machst du jetzt? Ich wollte anders Sichtbarkeit erreichen und da war Wissenschaftskommunikation, eben der Podcast, mein Mittel, um zu sagen, okay, ich legitimiere meine Position hier in der Wissenschaft eben doch, nämlich dadurch, dass ich einen speziellen Skillset habe, den in der Wissenschaft ansonsten nicht jeder hat, nämlich fachlich einigermaßen aufgestellt zu sein und gleichzeitig auch zu wissen, wie man kommuniziert. Wenn man so will, war der Podcast also so ein bisschen die Exit-Strategie für mich aus der Wissenschaft. Wenn alles daneben gelaufen wäre, hätte ich halt in die Kommunikation gehen wollen. Ich konnte jetzt zum Glück beides miteinander verbinden. Das ist natürlich der absolute Glücksfall. So, bis jetzt war ich ziemlich likable, was so die Thesen betrifft. Jetzt teste ich mal unsere emotionale Bindung. Jetzt kommt nämlich was ich auch immer gerne in Workshops sage. Da funktioniert das ganz gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, hier könnte es schwierig werden. Ich behaupte nämlich einfach mal, Technik ist irrelevant. Völlig irrelevant. Ein Raunen geht durchs Publikum. Ich weiß, das werden einige nicht so gerne hören und da kann man sicherlich auch drüber sprechen, aber ich würde einfach mal so sagen, wenn euch Technik interessiert, also wenn ihr gerne mit Mikrofon rumschraubt oder mit irgendwelchen Plugins, womit mit Sound besser wird, dann geht zu Projekten, die sich damit beschäftigen. Wenn ihr aber Podcasts machen wollt, dann setzt euch lieber hin und schreibt ein Skript, weil ihr könnt da beliebig viel Zeit rein versenken in diese Technik und es bringt irgendwann keinen Ertrag mehr. Wir können darüber diskutieren, wie viel Zeit man denn reinstecken muss, damit es so einigermaßen gut wird, damit es akzeptabel wird, weil die Hürde gibt es natürlich, da wär ich mit euch auf einer Seite. Aber diese Hürde, die wird auch immer geringer, weil Technik immer besser wird. Also heutzutage, ich sage in den Workshops immer, ihr könnt auch mit dem Handy, könnt ihr mit dem Smartphone gute Podcasts aufnehmen. Irgendwann könnt ihr immer mehr Zeit reinstecken, X-Achse, ich bin Naturwissenschaftler, ich muss auch mal ein paar Diagramme zeigen, X-Achse, ihr könnt Zeit reinstecken, aber der Ertrag wird einfach nicht mehr größer. Irgendwann knickt es sogar ab und ihr habt negativen Ertrag. Wo allerdings dieses Maximum, der Sweet Spot steht, das ist, glaube ich, das hängt sehr, sehr davon ab, wie interessant euer Thema ist. Ich möchte euch ein Beispiel dafür zeigen, für dieses Phänomen, das ich sagen würde, fixiert euch nicht so sehr auf die Audioqualität, sondern eher auf den Inhalt. Das ist hier ein Beispiel von einem Podcast von einem Freund von mir, Lars Naber, der macht den sehr, sehr schönen Astronomie- und Raumfahrt-Podcast auf Distanz. Und er hat hier eine Veranstaltung begleitet, wo Menschen, Astronauten, Astronautinnen auf der ISS interviewen konnten. Und da würde ich gerne mal mit euch reinhören.
Elfi, 6. Und meine Frage ist, musst du dich bei den Körperexperimenten selber pieksen? Oder machen das deine Kolleginnen und Kollegen? Over.
Hallo, das ist eine sehr tolle Frage. Also ich kann mir das aussuchen und ich ziehe jetzt vor, dass ich mich selbst piekse. Beim letzten Mal pieksen musste ich aber so viel lachen, weil das so gut geklappt hat und so viel Blut geflossen ist, dass ich da vor lauter Lachen die Nadel wieder rausgezogen hatte. Da musste ich mich ein zweites Mal pieksen. Over.
Also grauenhafte Audioqualität, ne? Aber ich würde sagen, das verzeihen wir, weil das Gespräch halt so interessant ist oder weil wir wissen, wir reden hier gerade mit einem Astronauten auf der ISS. Ich glaube, Leute, wenn das Thema interessant und relevant für dich ist, ausreichend relevant ist, dann verzeihst du Audioqualität, egal wie grottig diese Audioqualität ist. Du würdest aber keinen Podcast hören, wenn das Thema dich überhaupt nicht interessiert oder wenn es langweilig ist, aber die Audioqualität ist einfach fantastisch, das wird keiner machen, glaube ich. Deswegen, also dieser Fetisch mit Audioqualität, da wäre ich vorsichtig. Ich habe eine Sache schon gerade angerissen und da würde ich nochmal gerne darauf zurückkommen. Ich habe ja gerade erzählt, dass ich irgendwie versucht habe, in der Wissenschaft dann Fuß zu fassen, was mir dann am Ende auch geglückt ist. Ich habe früh dann angefangen, auch sowas wie Synergien oder Beifang zu suchen. Also zu überlegen, wie kann ich jetzt meine Sichtbarkeit im Podcast-Bereich dann auch nutzen für meine Karriere an der Universität oder das technische Wissen, was ich mir möglicherweise auch angeeignet habe. Und das haben wir dann dadurch genutzt, dass wir beispielsweise, also im Hintergrund sieht man das dann, Vorträge gehalten haben bei eigentlich wissenschaftlichen Konferenzen. Also das ist eine Physikertagung, die reden eigentlich über Materialien und die Physik von Oberflächen. Aber ich habe mich dann hingestellt und gesagt, so, wir müssen eigentlich auch über Wissenschaftskommunikation sprechen, denn da liegt auch eine gewisse Verantwortung für uns. Und dann stand ich da eben und habe da Vorträge gehalten und so eben meine Sichtbarkeit erhöht. Also ihr lernt da ja etwas, was ihr für eure Podcasts nutzt, aber was ihr möglicherweise auch in anderen Situationen, Konstellationen einsetzen könnt. Mittlerweile Hat die Uni dann auch das Potenzial und meine Fähigkeiten insofern erkannt, als dass wir jetzt auch einen Podcast für die Universität Duisburg-Essen machen, insbesondere für einen Sonderforschungsbereich. Aber da macht man sich dann halt irgendwie wichtig oder vielleicht sogar unverzichtbar irgendwann in Bereichen, wo man hin will. Und das meine ich mit Synergien und Beifang, sich mal zu überlegen, wo kann ich diese Talente, das, was ich hier genutzt habe, auch noch einsetzen. Es führte dann bei uns dazu, das muss ich dann mal eben zeigen, dass wir dann auch Preise für Wissenschaftskommunikation gewonnen haben, was man sich dann natürlich auf den Lebenslauf schreiben kann und was dann eben den eigenen Marktwert auch wieder steigert. Der fünfte Punkt ist für euch natürlich auch nichts Neues, aber ich muss den nochmal betonen. Also das Besondere, was die Podcasts, also das Podcasting als Medium so besonders macht, ist das Persönliche, ist das Authentische, was wir in diesem Format leben können. Ich finde es immer so interessant, also Laber-Podcast, weiß ich nicht, finde ich jetzt irgendwie als Begriff ein bisschen blöd, aber man könnte sich ja fragen, warum der so erfolgreich ist. Ne? Warum ist dieses Format, warum ist ein Laber-Podcast so erfolgreich? Ja, weil die Leute da zum einen relevante Themen haben für die Leute, die zuhören, aber vor allem auch so Content, der relatable ist. Also die Leute hören sich das einfach an und sagen, ja, stimmt, ich finde die Bahn auch blöd. So, ich habe auch ein Problem mit der Bahn. Oder ich finde das überhaupt nicht so, wie der Host das da gerade behauptet. Das macht diese besondere Macht und Magie dieses Formats aus. Ich finde das immer so erstaunlich. Also ich glaube, wahrscheinlich hören alle auch den Tagesschau-Podcast oder ihr kennt den zumindest. Der kommt ja relativ nüchtern daher. Und der wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber wo ich das wirklich interessant finde, ich höre seit einigen Jahren den Deutschlandfunk der Tag. Und der war auch am Anfang, also vor einigen Jahren, extrem nüchtern, extrem klassischer Journalismus, so wie wir den kennen. Und seit einigen Jahren, und ich schreck dann richtig auf, weil ich das gar nicht erwarte vom Deutschlandfunk, kommen da auf einmal so persönliche Nuancen rein. Dann wird die Journalistin gefragt, was sie denn jetzt noch am Wochenende macht. Also du bist jetzt gerade in Tel Aviv, was machst du denn am Wochenende? Und dann denke ich immer, was? Also das ist nicht mehr mein Deutschlandfunk. Aber nein, ich finde es natürlich toll, ne? Weil wir natürlich seit 10 Jahren oder länger, also 20 Jahren, ich persönlich jetzt nur seit 10 Jahren, aber vielleicht seit 20 Jahren, genau wissen, dass da die Macht dieses Mediums drin liegt, dass wir diese persönliche Beziehung zu Leuten aufbauen. Dürfen wir nicht vergessen. Und auch da finde ich es wieder interessant, dass ich das natürlich vor 10 Jahren schon wusste, als wir diesen Podcast gemacht haben. Ich kannte es natürlich von unseren ganzen Vorbildern, Tim, der es halt noch viel länger macht. Und wir haben es dann einige Jahre gelebt. Und jetzt sehe ich, dass diese Erkenntnis dann auch irgendwann in der Wissenschaftskommunikation ankommt. Ich habe das hier mal mitgebracht, weil das ist für meine Wissenschaftskommunikation an der Uni extrem wichtig. Also das ist ein Grundsatzpapier Wissenschaftskommunikation vom BMBF, November 2019. Das ist also die Frage, wie soll Wissenschaftskommunikation aussehen oder wie muss Wissenschaftskommunikation aussehen? Und dann habe ich da mal zwei Zitate rausgeholt. Wissenschaftskommunikation soll auch die Prozesse und Methoden von wissenschaftlicher Arbeit transparent machen. Und zwar in direkter Kommunikation über Wissenschaft und Forschung, nämlich über Vermittlungs-, Dialog- und Beteiligungsformate. Also genau das, was wir im Podcast jetzt seit 10 Jahren machen so. Wir reden auch über die Methode, wir reden darüber, dass wir ein Paper geschrieben haben, dass es abgelehnt wurde, warum ist das so, oder wir erklären, was Peer Review ist, warum die wissenschaftliche Methodik Vertrauen verdient hat beispielsweise. Das machen wir seit 10 Jahren und das sickert jetzt so langsam durch. Das sickert langsam durch bei den großen Medienhäusern, das sickert langsam durch in der Wissenschaftskommunikation. Aber wir sind einfach schon ewig dabei. Und das finde ich halt auch wichtig, dass man sich das vor Augen führt und das eben nutzt und das auch wirklich auf seinen CV schreibt und sagt, ja, wir machen das einfach schon seit 12 Jahren. Wir wissen das schon ein bisschen länger. Ich muss euch ein Video zeigen, weil ich das so lustig finde. Beziehungsweise, das ist eigentlich nicht lustig, das ist eigentlich traurig, aber ich teile es trotzdem mit euch. Ich habe jetzt gerade gesagt, wie wichtig es ist, dass wir persönlich kommunizieren, dass wir reale, also bei uns in der Wissenschaftskommunikation eben reale Personen aus der Wissenschaft haben, die kommunizieren. Es gibt dieses Phänomen, dass wir leider zu wenig Frauen haben in den Naturwissenschaften. Und das sehe nicht nur ich so, sondern das weiß man natürlich, das weiß auch die EU. Und deswegen hat die EU sich gedacht, ach, da machen wir doch mal einen lustigen Werbeclip, um Frauen, junge Mädchen dazu zu überreden oder davon zu überzeugen, dass man eine Karriere vielleicht in den Naturwissenschaften anstreben soll. Ist mal gut, finde ich gut, dass da Geld für in die Hand genommen wird. Und ja, da ist ein Video produziert worden und das gucken wir uns mal gemeinsam an, wie geglückt das denn ist, sage ich jetzt mal. Sag mal so, wenn ihr junge Frauen kennt, die nach diesem Video hier anfangen Physik zu studieren, ich sag mal, das erste Semester wird sehr überraschend sein. ich denke, wir sind uns da einig, das ist eigentlich der Weg, Leute davon zu überzeugen, dass Naturwissenschaft was Tolles ist. Wir brauchen solche Leute hier, Christian Drosten, der ein absoluter Glücksfall für die Wissenschaftskommunikation war, gibt es noch genug Studien, die noch geschrieben werden müssen, wie gut das eigentlich war für die Wissenschaftskommunikation. Aber es gibt schon recht aktuelle Zahlen, die zeigen, dass durch solche Formate eben auch Christian Drosten das Vertrauen in die Wissenschaft auch zugenommen hat, obwohl wir in einer Krise waren, also während der Pandemie. Also das ist das, was ich eigentlich will. Ich will reale Vorbilder haben aus der Wissenschaft, die Wissenschaft kommunizieren und den Leuten erklären, warum die wissenschaftliche Methodik Vertrauen verdient hat. Durch diese realen Vorbilder haben wir natürlich auch eine Bindung zu unseren Hörerinnen, eine Bindung, die, davon bin ich überzeugt, die kein anderes Medium schafft. Also selbst YouTube oder TikTok oder so, wo die jungen Menschen, mein Sohn auch, viel Zeit reinsteckt, da bin ich von überzeugt, dass die Leute, also die Creator da nicht so eine Bindung oder nur in Ausnahmefällen so eine Bindung erzeugen können, wie wir es im Podcasten erzeugen können. Das ist mir eigentlich schon ein paar Jahre klar natürlich, aber so richtig klar ist mir das nochmal in den letzten Jahren geworden, als ich beobachtet habe, wie zunehmend A-Z-Prominente oder so Comedians in den Podcast-Bereich kommen. Das ist ja wirklich phänomenal, wenn man sich mal überlegt, wie die Bindung vor, ich sage jetzt mal, 5 oder 10 Jahren für Comedians zu ihrem Publikum aussah. Da macht ihr eine Tour und verkauft Tickets, das ist alles schön, aber wie oft könnt ihr nach Paderborn kommen? Vielleicht alle 2 Jahre oder so. Also alle 2 Jahre habt ihr Kontakt zu eurem Publikum. Gut, dann schreibt ihr noch ein Buch, dann kann man noch ein Buch verkaufen, dann habt ihr nochmal Kontakt und wenn ihr ganz viel Glück habt, taucht ihr auch irgendwann mal im Fernsehen auf. Aber das ist es. Das heißt, bis ihr wieder in Paderborn seid, habt ihr möglicherweise die Person, die euch eigentlich mal toll fand, verloren. Und jetzt entdecken die Comedians natürlich den Podcast und realisieren mit relativ wenig Aufwand und mit den gleichen Geschichten, die ich auch in meiner Show erzähle, kann ich jede Woche Kontakt haben mit meinen Leuten, mit meinen Kunden. Und das ist natürlich eine unfassbare Macht, eine unfassbare Qualität. Und das ist mir ehrlich gesagt so vor 3, 4 Jahren erst so richtig klar geworden, was wir da eigentlich haben. Weil wir machen natürlich das die ganze Zeit. Ne? Seit 10, 12 Jahren machen wir genau das, nämlich jede Woche oder alle 2 Wochen zu unseren HörerInnen sprechen. Und da liegt eine ganz, ganz besondere Ja, daher kommt diese ganz besondere Bindung. Und ich plädiere auch dafür, dass wir diese Bindung sehr, sehr ernst nehmen. Also wir treffen Hörerinnen bei unseren Live-Shows und die erzählen manchmal extrem emotionale Geschichten. Also dass sie in der Klinik waren, eine Chemotherapie gemacht haben und sagen, das Einzige, was die hören konnten, waren unsere Stimmen, unsere beiden. Und das macht natürlich extrem demütig, dafür waren wir nie an den Start gegangen, aber das ist etwas, was wir nie vergessen sollten, wie besonders diese Bindung ist, die wir zu diesen Menschen da draußen haben. Etwas, was wir dann auch live erleben können, also wir haben dann das große Glück, dass wir die Menschen auch treffen können. Also mit dem eben erwähnten Stefan Schulz habe ich meine erste Radtour gemacht. Eigentlich wollten wir beide nur um die Braunkohlegebiete mit dem Fahrrad fahren, aber sind netterweise noch 100 Leute mitgefahren. Das ist natürlich absolut irre eigentlich, dass die Leute da Bock drauf haben. Und auf der linken Seite ist ein Community-Event von unserem Podcast, wo einmal im Jahr Leute sich treffen und mit dem Fahrrad halt irgendwo durch Deutschland fahren. Und die haben mittlerweile diese Trikots gemacht. Also da sieht man eben diese enorme Bindung, die sich eben zu einem langjährigen Podcast dann ausbildet. Und damit natürlich auch ein Wert für die Menschen. Und ich plädiere sehr dafür, dass ihr diesen Wert kennt und realisiert, dass ihr diesen Wert habt. Zum einen, weil ich gerade schon gesagt habe, geht damit sorgfältig und sorgsam um. Also die Menschen bauen da auf euch, damit muss man auch vorsichtig sein. Aber ihr könnt damit natürlich auch arbeiten, mit diesem Wert, den ihr für Menschen habt. Ich hatte oder musste leider durch die Situation, dass meine Tochter sehr, sehr krank wurde. Und ich wollte nach der Krankheit, also ist alles wieder gut, ich wollte nach der Krankheit was zurückgeben. Ich habe auch persönlich natürlich Dinge zurückgegeben, aber ich wollte irgendwie mehr machen. Und dann nutzt es natürlich was, wenn man diesen Wert von seinem Podcast erkannt hat. Denn wir haben dann es gab so einen Charity Run in Essen, wo man mitlaufen konnte und wo man Geld spenden konnte. Und wir haben dann nur im Podcast gesagt, wir sind da und wir würden uns freuen, wenn so ein paar Leute auch noch mitlaufen. Und am Ende waren dann halt 120 Leute, die aus ganz Deutschland, sogar aus der Schweiz gekommen sind, um da mit uns mitzulaufen und nebenbei natürlich auch noch Geld für die gute Sache zu spenden. Und da sind dann irgendwie 33.000 Euro gespendet worden. Das ist natürlich ein Wert, da haben wir lange für gearbeitet, dass die Beziehung dann auch, ja, belastbar würde ich jetzt gar nicht sagen, aber dass man da was Gutes tun kann. Und da bin ich sehr stolz darauf, dass wir diese Community haben. Denn die haben wir, weil wir auch lange Jahre was dafür gegeben haben, glaube ich. Und wenn man einen Wert hat für die Leute, dann müssen wir und dürfen wir auch darüber reden, wie man diesen Wert nutzt oder wie man den monetarisiert. Vielleicht noch einen ganz kleinen Disclaimer vorneweg, bevor wir über Monetarisierung sprechen. Was mir wahnsinnig auf den Senkel geht, ist natürlich, wenn Leute mir, wenn die allererste Frage ist, wie hole ich Geld aus diesem Podcast? Denn wir haben gerade schon über Podcast-Workshops gesprochen, die anders sind als die Subscribe. Da war ich natürlich auch schon mal und dann fragen mich Leute, wie man einen Podcast monetarisiert. Und dann frage ich ja, wie viele Folgen hast du denn schon draußen? Und dann ist die Antwort ja noch gar keine, aber ich will es von Anfang an richtig machen. Da würde ich sagen, schwierig. Das allererste ist, ihr braucht ein Produkt. Ihr braucht erstmal etwas, was den Leuten was wert ist. Und dann kann man überlegen, wo der Preis für diesen Wert liegt. Und dann gibt es unterschiedliche Arten der Finanzierung oder der Monetarisierung, sollte ich sagen. Natürlich Spenden, also in Anführungsstrichen Spenden. Das funktioniert gut. Das war einfach faszinierend für mich zu sehen, dass es in dieser Community Leute gibt, die für etwas, was sowieso umsonst ist, sie bereit sind, dafür Geld zu geben. Aber es funktioniert halt bis zu einem gewissen Grad. Also ich sage immer so, die 1%-Regel legt mich nicht darauf fest, aber 1% ist eigentlich guter Daumenwert für, wie viele Leute schreiben euch E-Mails, wie viele Leute geben euch Kommentare, wie viele Leute sind bereit, freiwillig Geld in den Hut zu werfen. 1%, mehr nicht. Und das liegt nicht daran, dass sie es nicht wollen oder dass sie, ganz im Gegenteil. Die Hürde ist zu groß und die Hürde kann so klein sein, wie sie will, sie schaffen es nicht, weiß ich nicht, eine Überweisung zu machen oder so. Und ich kenne es ja von mir, ich bin ja auch faul. Also ich höre auch deutlich mehr Podcasts, als ich sie finanziell unterstütze. Und für die Leute ist Werbung gar nicht so schlecht. Also wir haben dann irgendwann angefangen, Werbung zu machen. Ich weiß, das gefällt ja auch einigen nicht, aber für uns hat das wahnsinnig gut funktioniert. Wir haben, als wir angefangen haben, Werbung zu machen, haben wir natürlich E-Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, das finden wir jetzt nicht so gut. Aber ich würde fast sagen, ohne es jetzt wirklich statistisch erhoben zu haben, ich habe genauso viele E-Mails gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ich finde es ziemlich gut, weil ich jetzt nicht mehr dieses schlechte Gewissen habe. Ich weiß jetzt, dass ihr irgendwie entlohnt werdet für die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Wir haben Vermarkter für die Werbung, 7-1 ist da unser Partner. Und seit wir mit denen zusammenarbeiten, die kümmern sich um darum, Werbepartner zu finden. Wir müssen dann nur noch die Spots aufnehmen. Wir haben seitdem keine messbaren Hörerverluste, die wir messen können. Ich weiß, dass es Leute gibt, die gesagt haben, ich höre euch jetzt nicht mehr. Aber wir haben nichts, was man so messen kann. Das geht halt so im Rauschen unter. Und wenn man sich dann mal anguckt, uns war wichtig, dass wir noch einen werbefreien Feed anbieten und angeboten haben immer. Deswegen haben wir noch einen werbefreien Feed auf Steady. Und da sind ungefähr 500 Leute. Oder 400, sagte Katrin mir heute. Also 400 Leute ungefähr. Das sind bei uns ungefähr 0,36%. Also 0,36% sind gewillt, diesen Schmerz durch Geld zu kompensieren und zu sagen, okay, ich ertrage Werbung wirklich überhaupt nicht, deswegen der werbefreie Feed auf Steady. Das fand ich irgendwie interessant. Also für uns funktioniert das ganz gut. Es ist nicht die einzige Art, wie wir versuchen, davon zu leben, von unserem Podcast. Das führt uns zum Punkt 9. Die Diversifizierung des Projekts. Also wir haben mal angefangen als Podcast. Wir wollten eigentlich nur in Mikros sprechen. Aber so über die Jahre haben wir gesagt, wir haben da viel Arbeit reingesteckt, wir haben da viel Zeit reingesteckt. Und ehrlich gesagt geht es mir auch auf die Nerven, wenn ich sehe, dass wir einfach seit 20 Jahren, also nicht wir jetzt, ich nicht als Person, aber wir so als Community seit 20 Jahren Podcast machen, ich seit 10 Jahren. Und auf einmal kommen von rechts und links Leute, die auf einmal das als Business begreifen und die machen damit richtig Asche. Weil die machen dann, spielen dann Werbung aus, also diese Comedians und so. Ich gönne denen das, aber ich finde, wir haben da lange genug Zeit reingesteckt. Wir haben das Medium populär gemacht und ich finde, wir dürfen davon auch profitieren. Und deswegen suchen wir auch nach Möglichkeiten, eben diese Reichweite, diese Sichtbarkeit, die wir haben, jetzt zu Geld zu machen. Und deswegen Diversifizierung dann noch des Projekts. Mir ist mal irgendwann klar geworden, man braucht so 1.000 Leute, wenn die bereit wären, 100 Euro irgendwie in euren Hut zu werfen, einmal pro Jahr, dann kann man damit eigentlich ganz gut leben. Jetzt kann man sagen, okay, 1.000 Leute ist viel, aber ich glaube, so in Zeiten des Internets nicht mehr ganz so viel. Ich habe in den 90ern Musik gemacht, also da habe ich sicherlich keine 1.000 Leute erreicht mit meinen Auftritten in Jugendheimen im Ruhrgebiet. Also Ich wäre froh, wenn ich sagen könnte, ich habe 100 Leute erreicht. Aber mittlerweile geht das. Mittlerweile kann man sicherlich 1.000 Leute erreichen. Wenn die dann noch bereit sind, irgendwie 100 Euro in euren Hut zu werfen pro Jahr, dann könnt ihr davon leben. Und das kann dann halt verschiedene Sachen sein. Das kann Merch sein, das machen wir dann auch. Wir können von nichts, was ich euch jetzt zeige, alleine leben, aber zusammen ist es für uns eben ein Bouquet, auf dem man stehen kann. Merch zum Beispiel oder Podcast-Workshops geben, die man sich bezahlen lassen kann. Ich habe ja gerade gesagt, das, was wir so gelernt haben, das kann man sicherlich dann auch nutzen. Ich habe gerade schon diese Viscom-Workshops genannt. Ich stelle gerade fest, sind schlechte Beispiele, weil die waren beide unbezahlt, stelle ich gerade fest, aber ist egal. Im Prinzip würde das gehen, sage ich jetzt mal. Und etwas, was wir gerade neu aufsetzen, ist, dass wir sind beide ja so Nerds und wir spielen gerne mit physikalischen Spielzeugen rum. Und da die Überlegung, dass man sagt, okay, wenn wir uns eh schon irgendwelche schönen, wertigen Sachen gekauft haben, dass man sagt, okay, die kaufen wir in größeren Stückzahlen ein, verkaufen die über methodisch inkorrekt und dann kann man sich ein schönes Weihnachtsgeschenk kaufen und dann gleichzeitig eben auch noch uns unterstützen. Und das hoffen wir, wird auch noch gut angenommen. Genauso gut wie das hier, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, über unsere Live-Shows. Das ist mein Lieblingsdiversifizierungsprojekt, was einfach super Spaß macht, auf Bühnen zu stehen. Und wir machen jetzt ab nächsten Januar die dritte Tour, 40 Termine in Deutschland. Das ist eben auch was extrem gut funktioniert. Auch da nochmal, denkt nochmal an die Bindung, die wir haben. Wir sind die Stars einer Generation. Das fühlt sich für mich nicht bescheiden, wie ich bin, nicht gut an, sowas auf einer Bühne zu sagen, aber man muss sich das wirklich vor Augen führen. Also da sind Leute, die, also das hören wir ganz oft, die Leute, die dann sagen so, ja, ich habe euch während des Abiturs schon gehört und jetzt habe ich eine Doktorarbeit geschrieben. Dann denke ich immer, so alt bin ich schon, okay. Aber wir sind einfach lange bei diesen Menschen im Leben. Wir sind die Stars dieser Generation. Und deswegen wollen die uns auf Bühnen sehen. Und ich glaube, da ist noch viel mehr Potenzial. Also jetzt nicht nur für uns. Bei uns funktioniert es natürlich gut, weil wir als Physiker halt auch Experimente machen können und so. Aber ich glaube, da ist noch viel, viel mehr Potenzial. Also einige machen es ja schon sehr, sehr erfolgreich. Aber ich glaube, da geht noch viel, viel mehr. Und das ist auch wichtig. Noch kurz der Hinweis, dieses Gesamtkonstrukt funktioniert dann jetzt bei uns so gut, dass wir eine GmbH gegründet haben. Rainer lebt davon ausschließlich und ich arbeite ja noch an der Universität, aber ist halt auch schön, von Minkorrekt entlohnt zu werden für das, was wir da tun. Diese Präsenz in der Öffentlichkeit, auf der Bühne stehen, da will ich jetzt zum 10. Punkt nochmal kommen, weil mir der auch nochmal wichtig ist. Jetzt erhöhen wir nochmal die Flughöhe so ein bisschen. Demokratie braucht Diskurs. Ich glaube, wir haben auch so eine gesellschaftliche Verantwortung mit unseren Podcasts. Also wir brauchen im gesellschaftlichen Diskurs die Stimme der Expertinnen. Und wir sind, auf vielen Bereichen sind wir die Experten und die Expertinnen. Und wir wollen den öffentlichen Raum, die Plattform wollen wir nicht den Populisten überlassen. Deswegen brauchen wir auch das, was wir tun, Fakten in guten Formaten, Einordnung, auch Long Pieces, also lange Gespräche, wo man mal in die Tiefe gehen kann. Wir brauchen natürlich auch Social Media und Zweitverwertung, wo man dann Häppchen rausnehmen kann, um die zu teilen und zu sagen, okay, wenn ihr nochmal tiefer in das Thema gehen wollt, hier spricht jemand dazu, der sich damit auskennt. Dafür brauchen wir die Podcasts auch und das sollten wir auch nicht vergessen. Ich gehe nochmal auf mein Thema, nämlich die Wissenschaftskommunikation. Aber es ist auch ein gesellschaftlicher Punkt, den ich hier machen will. Ich will euch ein Diagramm zeigen, was mich nachts nicht schlafen lässt, muss ich leider sagen. Sind ein bisschen ältere Zahlen, die neueren sind aber nicht so viel anders. Und das ist hier so schön plakativ, deswegen nehmen wir das mal. Das Wissenschaftsbarometer von 2018, da werden Leute gefragt, wie sehr vertrauen sie Wissenschaft und Forschung? Und Rot und Orange sagt, ich vertraue entweder vollständig oder ich vertraue eher, sind, was haben wir da zusammen, 54%. Das ist schon mal ganz gut, damit kommen wir gut klar. Aber 40%, sagen, ich bin unentschlossen. Ich weiß nicht, ob ich der Wissenschaft vertrauen kann. Und das treibt mich um, muss ich sagen, weil wenn wir als Gesellschaft diese 40% verlieren, dann wird Diskurs schwierig oder dann wird Demokratie schwierig. Denn wenn wir uns nicht mehr auf die Fakten einigen können, dann sehe ich schwarz, weil dann ist die Frage, wo wir hinsteuern. Und deswegen brauchen wir Leute, die Fakten kommunizieren und vor allem, und das ist viel wichtiger als nur die Fakten, auch erklären, warum die wissenschaftliche Methodik Vertrauen verdient hat. Und das versuchen wir in unserem Podcast eben auch darzustellen, wie Menschen zu Ergebnissen kommen. Wir zeigen eben nicht nur die Fakten, sondern auch die Methoden. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Das führt mich dazu zurück, die Folie habe ich gerade noch schnell reingehämmert, weil ich dieses Gespräch am Anfang mit Stefan Schulz hatte, der gesagt hat, wir sind demnächst alle arbeitslos. Es ist ein Zitat von Volker Stollerz. Da geht es auch um KI und er hat gesagt, es ist wichtig innezuhalten, bevor nun mit KI-Bot-Unterstützung Viscom eine neue Naivität einzieht. Also ich glaube, es braucht die Menschen immer noch, weil die Fakten alleine, das ist es nicht, die Fakten sind es nicht. Wir haben Wikipedia seit wie vielen Jahren, wo Fakten im Idealfall verewigt sind und trotzdem haben wir noch Schwurbler. Die Fakten sind aber da, man könnte sich die anlesen. Ich glaube, Fakten schaffen kein Vertrauen, Menschen schaffen Vertrauen. Und deswegen brauchen wir echte Stimmen, deswegen brauchen wir euch immer noch, die als echte Stimmen, als echte Menschen Podcasts produzieren. Weil in der Stimme, im Menschlichen, im echten Gespräch liegt diese Kraft, die wir brauchen, um von Fakten auch zu Überzeugung, also zu Vertrauen zu kommen, ja. Genau, das war Der 10. Punkt, starkes Netzwerk ist wichtig, wo wir uns zitieren, wo wir uns gegenseitig referenzieren. Und jetzt kommen noch schnell meine zwei letzten Punkte, da kann ich es mir einfach machen. Da erzähle ich euch nämlich nichts, was ich gelernt habe, sondern eher, was ich mir wünschen würde. Nämlich, dass wir ein Stück weit diese Deutungshoheit wieder zurückbekommen. Und da kommen wir zurück zu dem, womit ich auch angefangen habe, nämlich mit diesen unsäglichen Workshops, wo euch erklärt wird, wie Wissenschaftskommunikation oder wie Podcasts zu funktionieren haben. Ich denke, das können wir ein Stück weit auch leisten und sollten wir auch leisten, also wir, die freie Podcast-Szene, und ich habe mich gefreut, heute von Melanie Bartos schon einen Workshop zu sehen, und wir haben natürlich noch die Podcast-Patinnen, die das natürlich auch seit vielen Jahren leisten und machen, und dafür bin ich zum einen dankbar, aber ich denke, das sollten wir, also diese Initiative, die sollten wir auch nochmal stärken, dass wir eben die Deutungshoheit bei uns ein Stück weit halten und eben auch die nächste Generation podcastende Personen ausbilden. Der letzte Punkt ist das hier, 10+2, mein 12. Take. Ich würde mir wünschen, aber ich spüre eine gewisse Tendenz, dass das passieren könnte, dass die Subscribe wieder zu einem regelmäßigen Format, zu einem regelmäßigen Klassentreffen wird, wo wir uns dann alle einmal im Jahr sehen und dass es nicht wieder so lange dauert, bis ich zumindest wieder da bin. Danke. Lass mich noch eine Sache machen. Damit habe ich angefangen, mit diesem allerersten Zitat. Werdet misstrauisch, wenn euch Leute erklären, wie Dinge gemacht werden müssen. Es ist ganz schlecht, wenn wir nur noch nach diesen Rezepten arbeiten. Wir müssen unsere eigenen Wege finden und dann eben auch Experimente machen, auch scheitern, daraus lernen und neue Sachen ausprobieren. Vielleicht mit KI, Stefan, vielleicht muss ich dir diesen Punkt lassen. Aufhören möchte ich aber mit einem anderen Zitat. Ein Zitat, wo ich auch in einem ganz anderen Kontext drüber gestolpert bin, was mir aber super gefällt. Zum einen für diesen Vortrag, also das fasst nochmal das zusammen, was ich euch mitgeben wollte. Zum anderen passt es aber auch so schön zu den Dingen, die wir Woche für Woche in unseren Podcasts machen. Wir reden zu den Menschen, und dieses Zitat ist von Margarete Stokowski aus ihrem Buch Untenrum frei, und sie hat gesagt oder geschrieben: Andere Menschen finden andere Wege, und alles, was wir tun können, ist von unseren Wegen zu erzählen und zu hoffen, dass alle anderen auch gut ankommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ihr seht, ich habe extra noch ein bisschen Zeit gelassen. Ich würde gerne noch mit euch ein bisschen diskutieren, ob ihr mitgehen würdet bei den Thesen, die ich hatte, oder ob ihr irgendwo euch ganz dran gestoßen habt, außer die Nummer mit der Technik. Oder habe ich irgendwas völlig vergessen, würdet ihr sagen, so, wenn jemand neu anfängt, das würdet ihr denn auf jeden Fall noch mitgeben wollen. Habt ihr irgendeinen Punkt? Ah, gerne, ja.
Ich hab eine Frage, die mich schon länger umtreibt, gerade. Ich meine, ihr beschäftigt euch ja viel so mit so Schwurblern im Medizinbereich. Mich treibt viel um, was den Klimawandel angeht. Und da habe ich den Eindruck, dass es eigentlich auf jedem Niveau mittlerweile Erklärungen und Beschreibungen und ja, Faktenbeschreibungen gibt, vom Grundschulniveau bis zur Universität. Und trotzdem fällt es extrem vielen schwer, daran zu glauben, dass es den Klimawandel gibt. Und ich bin da selber so ein bisschen ratlos mittlerweile. Also ich habe gar keine Idee einer Lösung, wie man eigentlich, also was man noch mehr machen kann. Ich bin selber irgendwie mal in der WISCOM unterwegs gewesen oder möchte das wieder mehr machen. Aber am Ende weiß ich gar nicht genau, was man da noch groß machen soll, weil man ja alles schon irgendwie tausendmal durchgekaut hat und gesagt hat, hier guck mal, Klima und so. Und am Ende die Leute immer noch sagen, ja, aber das wird schon die Technik irgendwie machen und so. Was hast du irgendwas, um mir da wieder Mut zu geben?
Es wäre erstaunlich, wenn ich jetzt eine Patentlösung hätte, ne, die ich hier präsentiere. Aber ich bin auch lange genug dabei, um auch frustriert zu sein, muss ich sagen. Wie du sagst, ne, es gibt halt die... Ich bin mir nicht ganz sicher, du hast gesagt, so die Leute glauben trotzdem nicht, dass es den menschgemachten Klimawandel gibt. Ich glaube, das sind wenige, die das wirklich anzweifeln. Ich glaube, viele sind einfach zu bequem, zu gemütlich, um zu sagen, ich will jetzt von meiner Lebensweise abrücken. So. Ich will halt trotzdem mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses ganze Thema ein bisschen anders framen müssten. Also dieses Ewige, dass wir Leuten was wegnehmen wollen, ne? Verbotspartei und so. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig und toxisch. Ich glaube, wir müssen eher zeigen, was wir den Leuten geben wollen, wenn wir Klima verbessern wollen oder wenn wir Städte anders gestalten wollen, Städte anders denken wollen. Das ist ja völliger Irrsinn, dass diese Städte auf Autos ausgelegt sind. Also wie viel schöner könnten Städte sein, wenn keine Autos fahren würden?
Aber glaubst du, dass wir dann nicht eher mehr politische Kommunikation als Wissenschaftskommunikation brauchen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch immer gefragt, wir werden immer gefragt, sollten WissenschaftlerInnen politisch sein? Ich frage mich dann immer, warum nicht? Also wir leben ja in der gleichen Gesellschaft, warum sollten wir nicht eine politische Meinung haben? Aber du sprichst da was an, was eine absolute Schnittmenge ist, ne? Also ich muss so bescheiden sein und sagen, Wissenschaft kann ja erstmal nur die Fakten, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, natürlich wäre es das Beste, wenn ab morgen alle Flugzeuge und alle Autos, also fürs Klima, alle Flugzeuge unten bleiben würden und alle Autos ein Fahrverbot hätten. Wirtschaftlich und gesellschaftlich wäre das nicht so schlau. Das heißt, die wissenschaftlichen Fakten sind eins, was wir daraus für unser Leben machen, für unsere Gesellschaft. Das muss aus diesem gesellschaftlichen und politischen Diskurs entstehen und das ist natürlich immer ein Kompromiss, der da kommen muss. Deswegen auf jeden Fall, wir brauchen auch gute Politikkommunikation. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt... Sieht man ja an der aktuellen Regierung. Da war nicht alles schlecht. Aber wenn man so den öffentlichen Diskurs betrachtet, dann wird relativ hart mit den Leuten ins Gericht gegangen. Und ich weiß nicht, ob das so gerechtfertigt ist. War auch nicht alles richtig, aber wir brauchen gute Politikkommunikation natürlich auch. Ja.
Du hattest ja dieses Diagramm, diesen Kringel da drauf mit den wie, was denken die Leute zur Wissenschaft. Der ist ja schon von 2018. Gibt's da, hast du da noch aktuellere Daten gefunden? Ja. Weil mich wundert so ein bisschen, wie hat sich das eigentlich das Ganze verschoben?
Ja,
nach
ja.
Corona, aber auch auf der anderen Seite positiv nach Drosten.
Ja. Was meinst du? Wie sich die, also genau diese Frage, ne, wurde während der Pandemie weiter gestellt, Jahr für Jahr, sogar, ich glaube sogar in einmal halbjährig. Also eigentlich wird diese Umfrage einmal im Jahr gemacht, aber da haben sie auch mal in der Mitte des Jahres 2020 oder 2021 gestellt, um noch aktuellere Daten zu haben. Was meinst du, wie sich das entwickelt hat?
Darf ich kurz mit dazu?
Ja, klar.
Ich war nämlich auch neugierig und habe es gerade auf Statista nachgeschaut.
Ja, und? Das heißt, du weißt es, ne?
Ja, also während der Pandemie ist es am Anfang deutlich hochgegangen.
Ja, also das Vertrauen in die Wissenschaft ist deutlich hochgegangen. Also ich habe leider, danke für die Nachfrage, ich habe leider die Zahlen nicht da, habe ich in einer anderen Präsentation, da kann man es dann ganz gut sehen. Erstmal extrem hochgegangen, Vertrauen. Das ist natürlich schon mal schön, ne? Das heißt, die Leute in der Krise schauen auf die Expertin. Das beruhigt schon mal und ich möchte glauben, dass das habe ich so, die zieht jetzt daraus noch nicht ableiten können oder habe auch nicht gesehen, dass das Leute auch abgeleitet haben. Ich möchte gerne glauben, dass so Formate wie von Drosten da auch geholfen haben, dass eben die Experten dann auch wirklich zu den Menschen gesprochen haben. Und wir sind jetzt leider wieder ein bisschen auf dem Weg zurück auf dieses Vorniveau. Wir sind noch ein bisschen vor, also noch über, also Vertrauen ist noch ein klein bisschen höher, aber das senkt sich langsam wieder ab auf dieses Niveau, glaube ich. Oder hast du noch aktuellere Zahlen?
Also ich habe das hier von 2023 und es ist von den Unentschiedenen und Vertrauen eher nicht und so weiter, ist es noch ein bisschen niedriger, aber tatsächlich hat man zum Vergleich von vorher einige Leute mehr verloren, an die Vertrauen gar nicht, also...
Was das heißt das, wir brauchen wieder eine Pandemie, oder? Nee, lieber nicht. Ja, aber gut, okay, ja, es zeigt, dass das sicherlich ein dynamisches Feld ist. Und da macht es, glaube ich, Sinn, die Augen drauf zu haben. Und wir wollen die Leute nicht verlieren. Deswegen gute Kommunikation, gute Wissenschaftskommunikation, aber eben ganz allgemein natürlich gute Kommunikation im Podcast. Danny.
Nikolas, ich habe eine persönliche Frage an dich. Als Profi... Ich war letztens für meinen Ostkinder-Podcast im ARD Morgenmagazin eingeladen und wir haben ja nicht viele Hörerinnen. Und noch während wir auf Sendung waren, haben wir Instagram-Nachrichten gekriegt, wir sind Vaterlandsverräter, Heimatsverräter, wir wären die inkompetentesten Menschen, die überhaupt zu diesem Thema interviewen könnte. Weil du fragtest, was könnte man Leuten als Tipps geben, die anfangen wollen mit Podcast. Ihr habt ja eine riesen Hörerschaft. Wie habt ihr es geschafft, diese Kritik, die Beschämung und den Hass auszuhalten, der euch auch sicher ja auch euch entgegenkommt. Also wie hält man das so lange durch, ohne daran zu zerbrechen? Weil ich gemerkt habe, es macht mich auch nach Jahren immer noch fertig. Mhm. Und manchmal denke ich, ich schmeiß alles hin. Wie macht ihr das?
Ich muss dazu sagen, wir finden ja zum Glück nicht so im Radio oder im Fernsehen statt. Also die Leute sind irgendwie nie so richtig auf uns aufmerksam geworden, also die großen Medienhäuser. Was mich so ein bisschen betrübt hat lange Zeit und jetzt insbesondere nach solchen Berichten denke ich immer, ach, vielleicht war das doch nicht so schlecht, weil Podcast, das wisst ihr ja selber, eigentlich nicht so ein Medium ist, wo man viel Hass erfährt. Also ich weiß jetzt nicht, es sei denn, man hat jetzt sehr kontroverse Themen oder sehr umstrittene Themen oder so. Also den meisten Hass kriege ich natürlich, wenn wir gendern. Das geht natürlich gar nicht. Dann kriege ich E-Mails und dann wird gesagt so, ich kann euch nicht mehr hören, hört auf mit dem Quatsch. Dann sage ich, ja okay, dann, aber das betrübt mich jetzt nicht so sehr. Vaterlandsverräter war ich bisher noch nicht, glaube ich, kann mich zumindest nicht erinnern. Von daher sind wir, um deine Frage zu beantworten, wir sind in einer sehr gemütlichen Podcast-Blase. Übrigens auch immer wieder ein Argument für mich, wenn Leute in Wissenschaftskommunikationsworkshops mich fragen, ja, ich würde das eigentlich gerne machen, aber ich habe Angst vor solchen Reaktionen, dass ich immer sage, ach, bis du die Reichweite hast, da muss viel passieren, dass du dann wirklich Hass erfährst. Ich könnte damit auch schlecht umgehen, muss ich auch sagen. Also insbesondere früh, ich weiß nicht, ob es jetzt gehen würde mittlerweile, aber wenn sehr früh in der Podcast-Karriere, erst ein paar Jahre, wenn da uns Hass entgegengeschlagen wäre, wie sprecht ihr eigentlich, Ruhrgebiet, ist ja lächerlich, also ihr könnt ja keine Ahnung haben, oder ihr mit eurem Klimawandel, so, boah, schwierig. Ich hatte mal so ein Follower auf, ich weiß nicht, Twitter, aber vielleicht lag es auch an Twitter. Wann immer ich irgendwas zum Klimawandel gepostet habe, musste er oder sie ein Bild posten von mir, wie er am Fahrrad auf Mallorca sitzt. So. Das wäre ja alles, könnte man ja nicht ernst nehmen, dass ich mich für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel einsetzen würde. Fährt aber selber mit dem Fahrrad auf Mallorca rum. Das war schon irgendwie so, dass ich dachte, okay, ein bisschen persönlich hier, aber okay. Aber damit kam ich klar.
Kleine fröhliche Anschlussfrage. Wie habt ihr es denn geschafft am Anfang, als ihr nicht populär wart? Und du hast ja gesagt, das ging heute nicht mehr mit zwei Männern, die über Wissenschaft reden in dem Format. Wie habt ihr es geschafft, so an euch selbst zu glauben, obwohl ja wahrscheinlich auch der Gegenwind war, was ihr macht, ist ja gar keine richtige Wissenschaft und ist ja nur so lala und das kann man so nicht machen?
Ja, diesen Imposter-Syndrom habe ich immer noch. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo in einer Wissenschaft auftrete, denke ich ganz häufig noch so, warum sollte ich jetzt hier eigentlich reden? Und dann denke ich manchmal, halt wieder aufgezeichnet hier, ne? Aber ist egal. Dann sitze ich manchmal so an der Universität in so Veranstaltungen, wo dann die großen Professorinnen und Professoren wieder reden und ich sitze so in der zweiten Reihe und dann denke ich, naja, also... der bekannteste im Raum bin eigentlich ich.
Danke dir.
Aber übrigens, ein guter Punkt, ne? Das wisst ihr natürlich eigentlich auch, aber weil wir als erstes natürlich überhaupt keine Reichweite hatten. Und dann die Frage, wie kommt man eigentlich weiter, das hätte ich eigentlich auch noch erwähnen können, aber wie gesagt, das wisst ihr natürlich. Referenzieren, ne? Ladet euch selber ein, findet in anderen Podcasts statt, die schon etwas mehr Hörer haben oder die eine Schnittmenge mit euch haben. Das funktioniert echt am besten, ne? Besser als alles andere, würde ich sagen. Wir haben immer, müsst ihr eigentlich auch mal mitbringen, so die HörerInnenanzahl mit der Zeit aufgetragen. Und ihr seht dann immer so Stufen. Und die Stufen sind immer, wir sind auf einem Chaos-Kongress aufgetreten oder wir waren in irgendeinem anderen, Tim hat uns irgendwo erwähnt, bam, durch die Decke gegangen. Zu einer gewissen Phase wusstest du schon, wenn so eine Stufe drin war, musstest du den Podcast von Tim hören und dann hast du gemerkt, ah ja, hat uns wieder kurz erwähnt, danke. Oder wir waren zu Gast bei Hoaxilla oder so, die damals größer waren als wir und dann hat eine Stufe gemacht. Also das ist noch so als Bonustipp. Also ladet euch gegenseitig ein. Ich glaube, wir profitieren alle davon, wenn wir Expertinnen einladen und dann eben auch selber die Experten, Expertinnen sind in anderen Podcasts. Das hilft uns allen, glaube ich.
Ich hätte noch eine kleine Frage und zwar, ihr geht ja jetzt auch öfter schon, seid ihr auf Tour gegangen und da hast du da vielleicht noch Lessons learned, was ihr von der Tour mitgenommen habt, also was ihr vielleicht so, boah, das haben wir total unterschätzt, das haben wir total falsch eingeschätzt, das war viel krasser, viel heftiger, viel schwieriger, als wir es gedacht haben.
Also das Also erstmal, warum machen wir das auch? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig auch, ich habe ja gerade schon gesagt, Wissenschaftskommunikation funktioniert eben über diese direkten Formate. Ne? Ich glaube, da liegt eine unheimliche Kraft dran, wenn man sieht, also die Leute sind real da. Da stehen die, man kann mit denen reden, also wir nehmen uns nachher auch noch Zeit und reden mit den Leuten. Da liegt eine besondere Kraft, wenn es dann wieder um Vertrauen geht, so Vertrauen in die Wissenschaft. Wenn ihr das auch machen wollt, finde ich das immer gut, wenn man irgendwie noch einen Mehrwert hat zum Podcast. Also ich finde es immer ganz gut. Das bietet sich natürlich beim Physik-Podcast an. Man kann halt Experimente auf der Bühne haben. Also so das Format dann auch nochmal neu denken irgendwie. Leute mit einbeziehen, in einen Dialog bringen aus dem Publikum. Leute können endlich auch mal antworten, nicht so wie beim Podcast immer nur zuhören. Und sucht euch Partner, weil das ist also 40 Termine irgendwo in Deutschland zu verhandeln mit Hallen, die dann auch noch Brandschutzauflagen haben. Das macht ihr nicht mehr alleine, da braucht ihr Leute, die Profis sind. Auch das Verhandeln, so Verträge aushandeln, ganz schwer. Also als Wissenschaftler ist mir das ja einfach nicht in die Wiege gelegt. Ich vermarkte mich ja nicht gut und kann das auch nicht. Partner, ganz, ganz wichtig. Sucht euch Partner, die es besser können, weil irgendwann fehlt euch dafür die Zeit und auch das Talent. Und ich kann sowas gar nicht. Genau. So, halb, glaube ich. Ne? Also sprecht mich gerne noch an, aber jetzt wollen wir, glaube ich, essen gehen, oder? Danke.